Gerede, der Podcast für Georgs Marienhütte.
Hallo nach da draußen, hier sind wir wieder mit dem Podcast Georgs Gerede. Mein Name ist Martin Klaus, mir gegenüber sitzt Frank Brune. Hallo Frank.
Hallo Martin.
Ja, wir haben heute mal eine kleine Sondersendung, also eine Spezialfolge. Wir haben das vorher mal angekündigt, wir sind beide ein bisschen im Urlaub. Wir machen also gerade eine Zukunftsreise. Das musste ich Frank gerade fragen. Frank, wie hat der VfL letzte Woche gespielt? Ich frage für einen Freund.
Ich weiß nicht. War da was?
Ja, der Frank, ich sag's mal dazu. Der Frank, das war ganz witzig, hat mir vorhin geschrieben, bevor er kam zur Aufzeichnung und sagte, ich komme um 5, stell bitte Taschentücher bereit. Wer sich Fußball auskennt, weiß warum. So, aber unser Thema soll heute gar nicht so, ist auch ein trauriges Thema, aber...
Es gibt heute keine Downsides.
Okay. Ja, unser Thema soll heute mal tatsächlich ein brennendes Thema sein, was wir auch immer wieder jetzt in den Gesprächen mit unseren Mitbürgern thematisiert haben und wo wir Fragen gestellt kriegen. Das geht um die Michaelisschule, also den Neubau unserer Grundschule in Ösede. Und ja, wer das so ein bisschen mitverfolgt hat, der hat auch mitbekommen, dass insbesondere wir als GFG-Fraktion im Rat da das ganze Projekt sehr, sehr kritisch begleitet haben, insbesondere aufgrund der horrenden Kostenentwicklung. Also wir sind mal irgendwann gestartet, ganz, ganz vor langer Zeit, mit so einem Planungsansatz für eine Sanierung einer Grundschule bei 1,7 Millionen. Zugegeben, das ist jetzt ein sehr niedriger, geschätzter Wert gewesen. Und wir sind heute aber gelandet bei Planungskosten und Durchführungskosten von 35,4 Millionen, allein der Investitionswert. Da kommen dann noch Finanzierungskosten oben auf. Also wir liegen insgesamt bei einem Kostenpaket von mehr als 50 Millionen Euro, das die Stadt in den nächsten 30 Jahren belasten wird.
Ja, da stellt sich natürlich als ganz normaler Bürger die Frage, das ist eine Grundschule. Und wir haben, wie wir ja vorher mal durchgezählt haben, ja, vor diesem Treffen, wir haben insgesamt 7. Bedeutet das für uns als Stadt, Martin, du bist ja lange im Stadtrat drin,
ja, 5
und
Jahre
hast dich, jetzt, ne? Und, ja gut, das ist immer eine Legislaturperiode, manche schaffen es noch nicht mal. Da stellt sich natürlich uns die Frage, ist das immer so teuer, wenn wir die Grundschulen sanieren müssen? Und wir werden natürlich, wie wir wissen, bei diesen 7 Grundschulen oder wie viel das auch immer sein werden zukünftig, werden diese Sanierungsfragen ja immer wieder neu gestellt werden. Und ich denke, als Bürger würde ich sagen, wenn das die Antwort darauf ist, was da jetzt praktiziert wird, wo du uns sicherlich gleich nochmal ein bisschen mehr Details dazu geben kannst, ja, weil du warst ja live an der Entwicklung dabei, habe ich natürlich als Bürger das Problem zu sagen, wie wollen wir das zukünftig machen?
Also wir müssen einmal erst unterscheiden, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir es nennen. Sanierung ist das nicht bei der Michaelisschule, ist tatsächlich ein Neubau. Also diese Schule, die bisherige, die, ich glaube, die viele Ösoder kennen, weil sie da selbst zur Schule gegangen sind, die Michaelisschule wird es in Zukunft irgendwann so nicht mehr geben. Die wird dann abgerissen, wenn der Neubau fertig ist und in Betrieb gegangen ist. Und wir haben also dann auch Sanierung, weil das heißt, bei 7 Grundschulen machen wir jetzt nicht nur Neubauten, sondern das ist der erst bisher einzige Neubau einer Grundschule. Die anderen Schulen sind teilweise schon saniert, also die Regenbogenschule in Alt-Georgs Marienhütte zum Beispiel ist jetzt, ich glaube, letzten oder vorletzten Jahr fertig geworden mit der Sanierung. Die ist heute energetisch, technisch, gebäudetechnisch auf dem aktuellsten Stand. Das Gleiche, das haben wir jetzt, da muss man auch mal Hut vorziehen, vom ZGM, unserem zentralen Gebäudemanagement der Stadt. In einer relativ, glaube ich, schätze ich, sehr intensiven Aktion hat man jetzt in die Sommerferien genutzt und hat viele Sanierungsarbeiten weiter fortgesetzt für die Freier vom Steinschule hier in Ösede. Noch anstehen werden Sanierungen oder irgendwelche Maßnahmen für die Antoniusschule in Holzhausen und für die Graf-Ludolf-Schule in Kloster Ösede. Da haben wir ja letztes Jahr schon eine relativ intensive Diskussion drum gehabt, ob der Altstandort saniert oder neu gebaut werden soll. Oder so ist jetzt auch vom Rat dieses Jahr oder letztes Jahr beschlossen worden, letztes Jahr war es schon, dass wir nicht neu bauen, sondern dass wir die Außenstelle Sophie-Scholl-Schule nutzen wollen und die technisch wieder auf neuen Stand bringen wollen. Und das soll dann zukünftig die neue Graf-Ludolf-Schule werden.
Du sag mal, wir reden ja über die Michaelisschule heute. und danke für diesen kleinen Exkurs. Das ist, glaube ich, sicherlich wichtig für jeden da draußen. Sag mal, wie sieht das denn eigentlich aus? Warum müssen wir denn jetzt die Michaelisschule abreißen, die alte, und müssen oder abreißen im eigentlichen Sinne? Und warum brauchen wir denn Neubau?
Du kriegst jetzt keine neutrale Antwort von mir, wenn du das sagst. Also die hätte nicht abgerissen werden müssen. Ne? Es gibt immer zwei Optionen, Sanierung im Bestand oder eben Neubau. Und im besten Fall lässt man sich dazu mal ein Gutachten erstellen und fragt mal nach, was ist die günstige oder die, sag mal, zweckmäßig sinnvollste Methode. Und das hat auch die Verwaltung damals gemacht und hat dem Rat geraten, Sanierung im Bestand. Der Rat hat aber leider nicht Sanierung im Bestand beschlossen. Der hat gesagt, Neubau.
Du sagst der Rat. Im Rat haben wir 38 Mitglieder, wie wir gelernt haben.
Ja.
Wer stimmt denn dafür und wer stimmt dagegen?
Kann ich dir in dem Fall tatsächlich noch gar nicht genau sagen. Damals war die GfG noch nicht Teil des Rates. Und ich müsste jetzt tatsächlich in sehr alte Protokolle gucken, weil das sind Dinge, die liegen schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube, so bis 2017, da hat man angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Also schon fast 10 Jahre beschäftigt man sich mit diesem Thema Michaelisschule. Damals sind also dann die Entscheidungen getroffen worden. Ich sag mal einfach, wie es war. Also man hat geguckt, sanieren würde, ich sage jetzt mal eine Zahl, muss nicht unbedingt 100% stimmen, würde 6 Millionen Euro kosten oder 7 Millionen, 7,5 Millionen. Und Neubau würde 11 Millionen kosten.
Mhm.
Und da hat der Rat, und da muss ich sogar sagen, damals vielleicht nicht mal falsch entschieden, wenn wir für nur 3,5 oder 4 Millionen Euro mehr ein komplett neues Gebäude auf technisch aktuellstem Stand bekommen, noch dazu möglicherweise mit einer Gebäudestruktur angepassten Räumlichkeiten und so weiter, die heute Lernkonzepten näher kommen als das, was früher eben Standard war, dann war das eine gute Entscheidung, wahrscheinlich sogar neu zu bauen.
Ja klar, weil ich meine, du hast ja immer bei einer Sanierung immer die Unwägbarkeiten, die du nicht vorher siehst und die dann auch noch zu zusätzlichen Kosten führen
können. Ja, die Geschichte ist leider nicht so positiv geblieben. Das ging nämlich dann weiter und dann hat man entschieden, okay, Neubau statt Sanierung im Bestand. Daraufhin ist dann Folgendes passiert. Man hat dann so drei verschiedene Arten von Grundschulbauten mal durchgerechnet und durchgedacht und hat dem Rat die unterschiedlichen Konzepte nahegebracht und hat gesagt, was wollt ihr denn? Ich sag mal einfach gesagt, wollt ihr Schulstandard 0815, das kostet dann so 12,5 Millionen waren es dann, glaube ich, in der Benennung. Wollt ihr es ein bisschen schicker und feiner nach Georgs-Marienhütter-Standard sozusagen? Oder wollt ihr mit der Goldkante? Und dazwischen lagen dann tatsächlich auch schon mal 5 Millionen Euro. Die teuerste Variante waren dann der, glaube ich, vorgeschlagene fast 18 Millionen Euro. Rate, für was sich der Rat entschieden hat?
Ja, ich denke mal, seinerzeit, wo es uns noch ein bisschen besser ging, für die Ado-Goldkante.
Für die Goldkante natürlich. Jetzt könnte man schon sagen, könnte man vorwerfen oder nicht, will ich aber auch noch nicht.
Gib doch mal einen kurzen Abstecher. Wann war das zeitlich so in etwa? Aber wir müssen ja alle berechnen und das wissen wir ja auch. Wir haben die Corona-Situation gehabt, was uns alle getroffen hat in der einen oder anderen Form. Dann kamen die Krisen in der Welt, die Ukraine-Krise.
Ja, das war noch davor. Das lag alles noch davor. Mhm. Das war so 2019 rum, als diese Entscheidung gefallen ist, wir bauen jetzt neu und wir bauen sozusagen in Variante C mit der Goldkante. Das ist 2019 entschieden worden schon. Dann kamen jetzt natürlich noch diverse, wenn man sowas mal entschieden hat, dann geht es erst richtig los mit Entscheidungen, weil jetzt müsste auch entschieden werden, wie wollen wir denn bauen. Damals war schon relativ schnell klar, dass das ZGM, unser zentrales Gebäudemanagement, wie gesagt, die sowas normalerweise baurechtlich oder als Bauherr dann auch begleiten würden, gleich gesagt hat, dafür haben wir wenig Kapazitäten, das schaffen wir personell selber nicht.
Mhm.
Das müsste also durch einen sogenannten Projektsteuerer begleitet werden, der sozusagen den Bauherrn eigentlich dann vertritt bei Betreuung der Gewerke, bei Planungsaufgaben und so weiter. Und das war dann sozusagen die nächste Entscheidung, die getroffen werden musste. Vergabe an einen Projektsteuerer oder das bleibt alles im Haus und das ZGM ist allein verantwortlich für den Bau.
Darf ich mal kurz im Moment finden? Der Projektsteuerer, wo ist denn der? Wo sitzt denn der? Ist das hier einer aus Germhütte?
Das ist ein externes Planungsbüro aus, ich glaube, Sottrum, auch, also zwar aus Niedersachsen, aber schon Ecke weg hinter Bremen.
Mhm.
Da haben die ihren Sitz und die haben damals in der Ausschreibung für den Projektsteuerer sozusagen einen Zuschlag bekommen und sind dann Projektsteuerer.
Ach, die sitzen jetzt aber hier in Georgs-Marienhütte und steuern das Projekt?
Nee, die steuern das, glaube ich, immer noch von Sottrum aus, aber das ist ja heute technisch nicht unbedingt das Problem. Ja, es wird sicherlich irgendwie auch einen Bauverantwortlichen, Bauleiter oder Ähnliches hier auf der Baustelle geben, da gehe ich mal von aus, aber die eigentliche Planungsleistung, die jetzt erstmal ja gestartet ist, dann 2019 oder danach, die hat eben dann da stattgefunden.
Also, und wie ging es dann weiter?
Ja, so, dann hat der Projektsteuer quasi übernommen. Jetzt ist noch eine zweite Frage zu klären gewesen, was wollen wir denn bauen? Und man hat eine Steuerungsgruppe gegründet. Diese Steuerungsgruppe ist also ein Hütte-eigenes Konstrukt gewesen. Das heißt, da saßen Ratsvertreter aus den verschiedensten Fraktionen.
Mhm.
Da saßen Vertreter aus der Verwaltung und aber auch Vertreter aus der Schulverwaltung, also aus der Schulleitung oder Lehrerschaft. Man hat natürlich, das ist auch ein guter Ansatz grundsätzlich, erstmal gesagt, wenn wir so eine Schule planen, gibt es zwar Standards, die irgendwie auch das Land Niedersachsen vorgibt, als Baustandards oder Mindeststandards für Grundschulen, aber wenn wir schon mal neu bauen, können wir ja mal die fragen, die so eine Schule nutzen sollen später, was hättet ihr denn gerne? Und ja, wenn ich jemanden frage, was hättest du denn gerne, ohne ihnen dabei auch gleich die Limits zu setzen, was er sich wünschen darf, dann wünschen die sich natürlich. Und daraus ist dann entstanden, dass man ein Cluster-Schulkonzept umsetzt. Grob gesagt ist es so, dass die einzelnen Klassenzüge räumlich sozusagen wie so Satelliten aufgebaut sind. Das heißt, es gibt einmal Klassenräume für die einzelne Klasse, aber es gibt dann dazwischen einen separaten, das nennt sich, glaube ich, Marktplatz, wo die Kinder dann in den Zwischenzeiten zwischen zwei Unterrichtsstunden sich aufhalten können und auch sich zurückziehen können oder spielen und sonst
was. Und wie viel von diesen Marktplätzen gibt es da?
In der ursprünglichen Planung oder aktuell tatsächlich, wie es umgesetzt wird?
Na, fangen wir mit der ursprünglichen da an, waren, um zu sehen, wie es denn zukünftig geworden
genau,
ist.
Genau, also die ursprüngliche Planung sah drei Klassenzüge vor. Das heißt, ein Klassenzug besteht immer aus erster, zweiter, dritter und vierter Klasse und das Ganze eben mal drei, also aus 12 Klassenzügen. Das hieße drei Komplexe mit drei Marktplätzen und entsprechend den Klassenzügen dazu.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, wann, damit wir das wieder zeitlich einordnen können, wann war das in etwa? Warst du da schon aktiv?
Ja, so teilweise. Also war tatsächlich so genau in der Phase, wo die letzten Kommunalwahlen waren, so um 2020, 2021, begann das und so die tatsächlichen Beschlussfassungen und die ersten Sitzungen fanden dann so im Sommer 2021 statt für diese Steuerungsgruppe. Und aus den Erkenntnissen aus dieser Steuerungsgruppe hat man dann sozusagen hinter dem Baurahmen festgelegt. Also das Lastenheft sozusagen für den Planer und den Architekten. So, wir wissen jetzt, was wir bauen wollen. Bau uns das bitte so und so. Und das war irgendwann so Mitte, Ende 2021 dann entschieden. Und dann haben die losgelegt und haben geplant.
Darf ich dann mal fragen, bei welchem Kostenpunkt wir zu dem Zeitpunkt schon waren? Weil wir haben ja gerade gehört, es wäre halt nur 3,5 Millionen, hätte es mehr gekostet, als zu sanieren.
Ja, das kommt der spannende Moment. Ich sagte ja eben, wir waren so bei 18,5 Millionen irgendwo. Das waren jetzt, das muss man dazu sagen, wir sprechen von einem Zeitraum 2020, 2021, da war der Beginn der Corona-Krise. Klar. Wir haben, glaube ich, alle noch eine böse und dunkle Erinnerung, was das bedeutet hatte. Das hieß, auch Baumaterialien wurden plötzlich knapp und teuer. Bauen wurde insgesamt teurer und auch komplizierter. Und wenig später drauf, nur zwei Jahre später, hatten wir dann ja nochmal eine zweite Krise. Die kam jetzt zwar hier noch nicht zum Tragen, aber das sind natürlich Dinge, die das schon mal per se teurer gemacht haben. Wir lagen also so bei den ursprünglich geplanten mal 13,4, so war mal der Ursprungswert, jetzt schon bei 18,5 Millionen Euro. Okay. Da lagen wir so bei Anfang 2022. Und ab jetzt ist aber Folgendes passiert. In einer weniger, gefühlt würde ich fast sagen, waren es nur wenige Wochen, haben wir durch die Ukraine-Krise und durch diverse planerische noch Veränderungen, die dann noch vorgenommen wurden, auch durch die Steuerungsgruppe, einen Anstieg gehabt, der plötzlich in wenigen Wochen hatten wir regelmäßig neue Informationen, wo es plötzlich hieß, jetzt kostet es 22 Millionen Euro. Ja, mit Teuerungsrate sind wir dann bei 24 Millionen, 25. Wir landeten ruckzuck plötzlich bei 28, 29 Millionen Euro.
Bei 29 Millionen Euro, wo wir jetzt angefangen mit 13,4 Millionen. Das heißt also, wir haben das schon mal eine Situation, wo sich das mehr als verdoppelt
hat. Ja, das war definitiv der Moment, wo die GfG damals auch schon Teil des Rates gesagt hat, ihr müsst da stoppen, das geht. Das läuft jetzt völlig aus dem
Ruder. Und ich meine, man fragt sich natürlich heute, wo wir kurz vor der Kommunalwahl stehen und die Leute, die seinerzeit im Rat waren, immer noch aktiv sind, zumindest die Fraktionen, wie waren das im Rat? Wer waren dafür, wer waren dagegen? Da gab es doch sicherlich eine enge Abstimmung da, oder wie war das?
Das ist relativ einfach zu sagen. Also egal, welche Gespräche man geführt hat, die haben eben zwar alle so unter den vier Augengesprächen zugestimmt, ja, hast recht, das ist ganz schön teuer, aber sobald es in die Abstimmung kam, gab es immer nur vier Gegenstimmen, das war die GfG. Wir waren die Einzigen, nicht die Einzigen im Saal, muss ich sagen, wir waren die einzigen Ratsleute, die gegen diese Weiterführung dieses Projekts gestimmt haben, die gesagt haben, wir müssen das stoppen, wir müssen darüber nachdenken, möglicherweise doch eine Kehrtwende zu machen, doch wieder vielleicht über die Sanierung nachzudenken, wenn das die Kosten, die gehen ja noch höher, das war ja absehbar, dass das noch nicht alles war. Also das waren dann nur wir und ich sagte, wir waren nicht die Einzigen im Ratssaal, das war auch der Kämmerer, muss man fairerweise sagen. Der Herr Herzberg hat damals eindringlich darauf hingewiesen und mit relativ, sagen wir mal, auch gut einfach runtergebrochenen Zahlen für alle leicht verständlich, dass uns das finanziell komplett überfordern wird und hat darum gebeten, da jetzt irgendwie mal eine Entscheidung zu treffen, die das Ganze entlastet.
Und wie ging, Und wie ging das dann weiter? Weil ich meine, wir sind jetzt ja nur bei 29,4 Millionen. Das ist ja eine. Ich will nicht sagen moderate Zahl, aber die ist noch eine Ecke weg von der, jetzigen Zahl.
Jetzt kommen so ein bisschen die ganz absurden Punkte, wo jeder geneigte Bürger jetzt auch sagen soll, das kann doch gar nicht sein. Genau so war es aber. Und zwar war die ursprüngliche Planung, dreizügig zu bauen, aber mit der Option, später einen vierten Zug noch nachzurüsten, falls der Bedarf entsteht, dass man dann baulich quasi schon vorher vorsieht, dass man an einer bestimmten Stelle einen noch weiteren Klassenzug mit einrichten könnte.
Das bedeutet also, wenn du einen vierten Zug planst, dann hast du auch wieder diesen Ruheraum.
Ja, der war noch nicht geplant. Es war ja nur die Idee, dreizügig zu bauen, mit der Option, später mal in einer Aufstockung eines Gebäudeteils einen vierten Zug vorzusehen.
Ah, okay, das war nur die Option.
Aber da sind jetzt da ist natürlich dann der Planer hingegangen, der wurde gefragt, oder der Projektsteuerer. Wie viel ist denn das teurer, wenn wir den erst später bauen, oder ist es nicht günstiger, wenn wir den gleich mitbauen? Jetzt kommen wir nämlich so langsam in das Absurde. Wir wussten schon nicht, was wir mit einer dreizügigen Grundschule sollen. Und jetzt hieß es aber, wir könnten ja den vierten nochmal gleich mitplanen und bauen. Dann ist das nämlich billiger. Dann sparen wir ja Geld. Mhm. Und ich sag mal, wir sparen Geld. Ja, das wäre so, als wenn meine Frau sagt, ich gehe heute shoppen. Alles gibt es nur 50%. Und ich sage, warum hast du nur so wenig ausgegeben? Das ist doch alles, wir hätten ja viel mehr sparen können. Ne? Also das ist ja Quatsch. Wir haben dann die Kosten nochmal um 3,5 Millionen nach oben gezogen, indem wir einfach, nämlich wir, also der Rat mehrheitlich, muss man sagen, auch wieder da gegen die Stimmen der GfG, auf Vierzügigkeit umgestellt haben. Das war ein bisschen aufwendiger und das hat auch das ganze Projekt zeitlich natürlich nochmal verzögert, weil hätte man das von vornherein gemacht, dann wäre es ja mit eingeplant. Jetzt musste man doch nochmal umplanen und sagen, okay, wir bauen den dann gleich mit. Also das Projekt war jetzt schon über die 30 Millionen geklettert. Ab dem Zeitpunkt habe ich zum Beispiel im Rat auch niemanden mehr gefunden, der gegen mich wetten wollte, dass wir bei über 35 Millionen landen. Und das war auch ganz gut so, denn mittlerweile haben wir genau die Zahl da auch erreicht. Durch diverse Steigerungen, gewisse Dinge, die bei der Planung vielleicht noch nicht berücksichtigt waren, weitere Preissteigerungen, sind wir inzwischen bei über 35 Millionen Euro Kosten angekommen.
Aber das mir stellt sich die Frage ganz einfach. Natürlich ist das sehr viel Geld und wir wollen ja auch, wie auch als GfG, investieren natürlich auch in unsere Jugend. Aber es müsste dann ja auch in irgendeiner Art und Weise, weil wir sind ja nicht isoliert in Georgsmarienhütte. Wir haben ja alle unsere Vorgaben, die von der auf Landesebene laufen. Das ist ja aus dem Kulturministerium bekommen wir diese Informationen, was wir in einer Schule planen müssen. Und dann denke ich auch, dass auch mal irgendwie Zahlen erhoben werden. Wie sieht denn das aus mit Grundschulen in anderen Lokationen?
Frage.
Wie sehen wir da so im Verhältnis von den Kosten so aus?
Das ist eine gute Frage. Ich habe immer gesagt, ich habe damals ja immer schon gesagt, ich glaube, dass wir diese Grundschule viel, viel zu teuer planen und viel zu teuer bauen. Und bekam von meinen Ratskolleginnen und Kollegen dazu regelmäßig abschätzige Bemerkungen. Also nein, Bauen ist halt generell teuer geworden und ihr wisst doch, durch die Ukraine-Krise und. Also die Argumente waren teilweise auch Totschlagargumente, die ließen gar nicht nach, wie man sich jetzt rechtfertigen wollte, warum man nicht umkehrt und warum man nicht stoppt und sagt, wir denken nochmal drüber nach. Dann mit anderen Worten, ja, Schulbau ist halt generell teuer. Und dazu mal Fun Fact, es gab noch in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr vor wenigen Wochen, eine Nachricht aus der NOZ. Die Stadt Osnabrück hat beinahe zeitgleich, also sind ein paar Jahre, sind anderthalb Jahre in der Planung voraus oder schneller gewesen, genau das gleiche, ein fast vergleichbares Projekt gestartet. Sie hat eine Grundschule neu bauen müssen. Das hat sie auch getan. Und am Ende stand jetzt sehr stolz, dass sie die Grundschule feierlich nach Errichtung auch mal eingeweiht haben. Da war dann die Bürgermeisterin, die Frau Pötter und alles. Und das war ein toller Presseartikel. Und da stand ein Preis dran. Für eine dreieinhalbzügige Grundschule haben die 11,5 Millionen Euro bezahlt. Das entspricht übrigens tatsächlich auch dem, was der niedersächsische Landesschnitt Grundschulen in etwa ausmacht. Das heißt, wir bauen eine vierzügige Grundschule für 35 Millionen Euro. Und mir möchte jemand nicht erzählen, dass das normal sei.
Das ist ja mal, ich würde mal sagen, dreimal so viel. Oder noch mehr, oder noch mehr, die wir in Georgsmarienhütte ausgeben. Aber die Frage ist natürlich, ich habe ja auch gelernt von dir, Grundschule und Grundschule kann man nicht immer vergleichen.
Nein, ist richtig.
Oder? Und die Frage ist halt, ich meine, von der Größe haben wir die ja gerade, hast du ja gerade erwähnt, die ist ähnlich. Aber ist die auch mit Goldstandard gemacht?
Die Grundschule in Osnabrück?
Ja.
Nein, sie ist wohl sehr nah an den Auflagen und Vorgaben des Landes Niedersachsens errichtet worden. Mhm. Aber es gab in dem Artikel netterweise auch Stimmen der Lehrer und der Beteiligten, der Elternräte und so weiter. Und die sind alle sehr begeistert über das neue Gebäude. Das heißt, alle freuen sich drauf. Die Kinder sind auch begeistert. Also es scheint am Ende nicht immer das Gebäude zu sein, das einen Unterricht besser macht.
Ja, das heißt, das pädagogische Konzept, was ja letztendlich da stattfindet. Ja,
das hatten wir übrigens, ich habe Freunde im Freundeskreis Lehrer und Lehrkräfte, die Grundschullehrer sind, nicht hier in der Gemeinde, sondern in anderen Städten. Und die kannten mein Dilemma mit dieser Michaelis-Schule seit einigen Jahren, durften sich das anhören und die haben mir unisono vermittelt, das Gebäude selber sollte wesentlich erstmal regendicht und warm sein. Das ist für die Kinder gar nicht wichtig, ob es ein architektonisches Meisterwerk ist, in dem sie lernen. Viel wichtiger sind die didaktischen Konzepte, die Unterrichtskonzepte, die Betreuungsart, die pädagogischen Kräfte und so weiter. Das ist das Entscheidende. Das sind die Hebel, wo Bildung besser wird oder schlechter wird. Also eine schöne Schule ist eine Bezeichnung, da würden wir, du und ich jetzt vielleicht sagen, ist eine, die architektonisch herausragend gebildet ist und tolle Materialien hat. Für Kinder ist das ganz anders. Eine schöne Schule ist für die, wo sie eine gute Betreuung finden, wo sie Kontaktmöglichkeiten mit anderen Kindern haben, wo sie soziale Gefüge kennenlernen können und so weiter. Also völlig so Softfacts und eben nicht Mauerstein und Putz und Glasfassaden.
Gibt es denn da schon irgendwelche Gedanken darüber? Weil du hattest ja vorher gesagt, bei dieser Arbeitsgruppe Georgs-Marienhütte waren auch die Pädagogen mit beteiligt. Ja, genau. Gibt es da auch konzeptionell irgendwas zu machen? Weil wenn ich ja so viel Geld investiere in irgendwas und habe den, du hast den vorhin den Wünsch-dir-was-Effekt hast, dann musst du natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wofür und wie dein pädagogisches Konzept aussieht. Ansonsten ist es halt schwierig, dann auch irgendwas umzusetzen. Gibt es da eigentlich ein Konzept bereits?
Ja, für mich schwierig. Also dieses Cluster-Schulkonzept, das ist uns als Rat auch vorgestellt worden. Das war so, ich glaube, es waren etwa gute 70 Seiten, wo das erläutert wurde. Ich gebe aber auch zu, ich bin jetzt zu wenig Fachexperte für Pädagogik oder für diese Thematik, dass ich es hätte 100% beurteilen können. Ich verlasse mich dann natürlich auch auf die Expertise derer, die das beurteilen können, also den Pädagogen und Lehrern. Uns wurde es damals, oder dem Rat, der es damals entschieden hatte, wurde es so eben dargelegt, dass das ein schon herausragend gutes Konzept ist und dass das gute Bildung sichert und so weiter. Also da waren sicherlich schlagende Argumente, warum man das machen wollte und eben nicht in so einem klassischen Schulkonzept. Es gibt so einen Unbegriff, der entstanden ist im Rat, das nannte sich Flurschule. Also eine Flurschule ist ein Flur mit mehreren Klassenräumen dran und das ist dann so eine ganz normale Standardschule. Da habe ich immer gesagt, ich bin zur Grundschule in Natrop-Hagen gegangen. Wer die Natrop-Hagener Grundschule kennt, wer sie nicht kennt, schaut mal aufs Luftbild. Ihr findet die, sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Schweinemaststall. Und genauso fühlte sich das eigentlich auch an. Die hatte 4 Klassenräume, keine Aula, keine Treppen oder irgendwas. Wir hatten einen asphaltierten Schulhof. Und am Ende muss man sagen, war es uns als Kindern auch egal. Wir waren halt kreativer, wie wir unsere Pausen verbracht haben. Aber wir sind jetzt, ich glaube nicht, dass die meisten da irgendwie drunter pädagogisch erheblich gelitten haben, dass die Schule nicht schön war.
Ja, ich als geneigter Bürger stelle mir ja vor, wenn ich so eine Schule baue, habe dann wahrscheinlich auch im Kopf irgendwo die Kosten. Weil ich bin dafür als Stadt, natürlich muss ich da letztendlich für gerade stehen, ist es ja die eine Frage, was kriege ich dafür? Und da ist für mich ja das pädagogische Konzept eine von den Kernelementen, die ich da habe. Und da muss ich natürlich als Stadtrat bei solchen Ausgaben, stelle ich mir immer wieder die Frage, wenn ich sowas nicht verstehe, dann darf ich dafür nicht abstimmen oder darf nicht dafür stimmen. Ja. Und deshalb stelle ich halt die Frage, ganz einfach als geneigter Bürger, jetzt hat man sich dafür entschieden, das zu machen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, verstehe ich noch nicht so ganz als Bürger, was kriege ich denn wirklich dafür? Weil das ist ja noch nicht gerade billig.
Gute Bildung, sagt man immer. Ne? Also das soll, ich möchte das gar nicht beurteilen. Kann ich tatsächlich auch nicht. Und ich glaube sogar, grundsätzlich stehe ich sogar dafür und sage, wir sollen die bestmöglichen Lernbedingungen schaffen für unsere Kinder, weil das durchaus wertvoll ist. Das sehe ich ganz genauso. Der Fehler ist hier ein ganz anderer. Der Fehler ist gemacht, indem man in einer Planungsphase geht unter einer Annahme, einer Voraussetzung von Investitionsgrößen, die sich hinterher nicht bewahrheitet haben. Und ich finde, da ist der Fehler gemacht worden, dann nicht zu erkennen, ab wo man auf die Bremse tritt und sagt, okay, nochmal neu gedacht, wir müssen neu abwägen.
Deswegen,
der Weg war der falsche.
Genau, und deswegen geht es mir um den Zeitablauf, der dahinter ist. Weil du hattest ja selbst für den Zeitablauf gerade erklärt, wann was passiert ist. Und da fühlte sich, wenn ich das jetzt alleine nur von deinen Beschreibungen sehe.
Für mich fühlte sich das so an, als sitze ich in einem Zug. Ich weiß, da hinten ist ein Abgrund und die Brücke, über die wir fahren wollen, ist noch gar nicht gebaut. Das heißt, der Zug wird da abstürzen. Dann habe ich das, weil ich das wusste, allen anderen mitgeteilt. Dann haben die gesagt, ja, wissen wir jetzt auch, danke. Aber keiner hat die Notbremse gezogen. Das heißt, wir sind einfach weitergefahren. Ja. Und wir hatten die Gelegenheiten für Notbremsen. Zumindest so eine kleine Bremsung mal. Es gab, total absurd. Es gab eine, am Ende hat der Rat ja erkannt, ist ganz schön teuer geworden. Hat dann gesagt, die sollen uns doch bitte mal Einsparungspotenzial berechnen. Dann ist tatsächlich das Planungsbüro hergegangen. Der Projektsteuer hat das beauftragt. Und dann gab es in einer noch wieder neuen gefassten Sondersitzung für den Rat extra als Infoveranstaltung einen sehr umfangreichen Plan, wie man jetzt über Flächenverkleinerung dies und das und ein paar Optimierungen, hier und da auch vielleicht ein paar Standards weg von der Goldkante. Das ist ein schöner Vergleich, wie man Geld einsparen kann. Und am Ende wurde tatsächlich ein Paket, ich meine, es waren damals 3,1 Millionen Euro, mal so zusammengeschnürt. Wenn man das alles beschließt, dann wird es um 3,1 Millionen Euro billiger. Das wären damals auch noch immer so die knapp 10% Einsparung gewesen. Mhm. Und dann gab es dazu eine entsprechende Fachausschusssitzung, in der das auch beschlossen hätte werden müssen. Das war dann verknüpft damals mit den Haushaltsberatungen. Mhm. Und in diesen Haushaltsberatungen, rate, wie viel von diesen Einsparungsmöglichkeiten
halt, beschlossen wurden. Bevor ich das rate, wann war das? Nochmal,
das, mal das, war Ende, das war Ende 23, Anfang 4, nee, Ende 24, Anfang 25.
Also noch gar nicht so lange her.
Nö, das ist noch gar nicht so lange her, genau.
Ja, ich tippe mal da drauf, ich sag mal.
Ja, wenn ich schon so frage.
Gar keine.
Ganz im Gegenteil, das Ergebnis ist noch viel schlimmer, als man denkt. Es wurde nicht nur keine der vorgeschlagenen Einsparungen beschlossen. Man wollte also von seinem hohen Ross die Goldkante zu schaffen nicht runter. Es wurde noch zusätzlich eine Außenspielfläche für 120.000 Euro beschlossen. Das heißt, das Projekt wurde teurer an dem Tag und nicht
billiger. Also das heißt, die Opportunität verpasst von 3,3 Millionen.
Ja, Frank, es gibt Tage oder es gab viele oder einige Tage, wo ich abends nach Hause komme aus Ratssitzung oder Ausschusssitzung, wo ich sage, es ist ein toller Job, den ich da mache und ich mache das gerne. Es gab aber auch Abende und das war einer davon, wo ich nach Hause gegangen bin und habe meine Familie angeguckt und habe gesagt, ich verstehe das nicht mehr. Ich komme nicht mehr, ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Mhm. Und die Argumente dafür, die waren teils absurd, also wirklich absurd. Mir persönlich hat jemand, eine Ratsfrau, gesagt, wie hart kann man denn sein im Herzen? Ihr müsst doch auch an die Kinder denken. Da habe ich gesagt, du hast überhaupt nicht verstanden, wovon wir hier reden, kann das sein? Mhm. Ja, die Stadt kann sich das ja nicht leisten. Erklär mir halt, wenn ich an Kinder denken soll, denke ich jetzt nur an die Kinder, die zur Michaelisschule gehen, oder darf ich auch mal an Kinder in Holzhausen oder in Kloster Oesede denken? Mhm. Weil, ganz ehrlich, so eine Schule bauen wir nicht ein zweites Mal. Das könnten wir uns im Leben nicht mehr leisten. Das wissen die inzwischen auch. Was mich interessieren würde, ist, wie erklären die das denn den Holzhauser Eltern, dass ihre Kinder niemals auf so eine schöne Schule können?
Ja gut, ich meine für mich als Ökonom stellt sich die krasse Frage, inwiefern behindert mich diese Schule zukünftig für weitere Investitionen?
Ja, ja. Ja, ich meine, du merkst, ich rede mit dir so ein bisschen in Rage.
Ich merke das schon, aber ich denke mal, wir müssen auch müssen wirklich bei den Fakten bleiben, weil ich meine, natürlich ist es hier natürlich nur die, ich sag mal nur, und da bitte nicht negativ verstehen, die Michaelis-Schule, über die wir reden. Ja? Wir haben noch die 6 anderen Schulen.
Ja.
Auch wenn welche bereits saniert worden sind. Es kommt immer wieder zur Situation, dass die Zeit ins Land geht und wir dann tatsächlich wieder weiteren Bedarf haben bei der Optimierung unserer Schulen. Das muss ja auch gemacht werden. Und da stellt sich mir die Frage, wie groß ist der Knüppel, den wir uns gerade zwischen die Beine gehauen haben, also wo wir im Prinzip
Gelder... Zahlen kann ich das relativ gut benennen. Also
das ist das Einzige, was man momentan liefern kann.
Die klassische Finanzierungsphase solcher Projekte liegt bei 30 Jahren. Also so eine Kommune ist da durchaus auch zinstechnisch begünstigt. Die kann relativ günstige Darlehen aufnehmen, aber günstig heißt halt auch nicht umsonst. Die Gesamtkosten liegen halt eben bei, wenn wir jetzt bei diesen 34, 35 Millionen landen, später bei etwa 54 Millionen oder 53, irgendwas Millionen bei Annahme der normalen Zinsentwicklung und so weiter, die wir in 30 Jahren für Zinsen und für die Tilgung dieses Kredites aufnehmen müssen. Also die wir dann jedes Jahr sozusagen aufbringen müssen. Das heißt, das ist Geld, das wir aus dem Investitionsrahmen dessen, was wir an Einnahmen haben, für weitere Projekte nicht mehr zur Verfügung haben. Und wir reden hier von einer Größenordnung von vielleicht 10, 11 Millionen, die wir pro Jahr maximal investitiv abarbeiten können. Das heißt, etwa ein Viertel dieses Potenzials ist dann weg.
Das heißt, ein Viertel von dem, was wir normalerweise aufwenden.
Für alles, ne?
Für die gesamte Stadt, die wir normalerweise aufwenden würden, können wir nicht aufwenden, weil die dadurch gebunden ist, dass wir im Prinzip die Kredite tilgen und mit Zinsen bedienen müssen,
ja, ja,
die genau. wir für die Michaelisschule ja, aufgenommen
das,
haben.
Das lähmt uns, also das spürbar, das wird uns sicherlich, also wir haben ja ohnehin schon keinen ausgeglichenen Haushalt mehr momentan und häufen Schulden an. Das wird uns schneller in die Richtung bringen, dass wir irgendwann eben in die Überschuldung laufen können. Und insbesondere lähmt es uns eben für weitere Projekte noch irgendwie, sag mal, auch mal großzügig sein zu dürfen.
Ja, das ist richtig. Das ist, glaube ich, ein eklatantes Problem. Die Frage, die sich mir dann immer noch stellt, ich meine, wir haben jetzt gerade über die Michaelisschule, über den Neubau der Michaelisschule gesprochen und den, ich sag mal, die Neverending Story der Finanzierung der ganzen Geschichte. Jetzt stellt sich mir die Frage, was passiert denn mit der alten Michaelisschule?
Nach bisheriger Planung ist es so, sie soll abgerissen werden.
Kostet auch wieder viel Geld.
Ja, ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Wir haben aktuell sogar eine Bedarfskita, also eine Übergangskita dort eingerichtet. Ich glaube, die Gesamtkosten alleine für diese Einrichtung dieser Kita mit einer Außenspielfläche, die nur vorübergehend dort existieren soll, waren auch schon fast 600.000 Euro. Und das sind 600.000 Euro für etwas, was wir später wissentlich, weil es schon beschlossen ist, später abreißen werden. Auf der Fläche soll ebenfalls eine Betreuungseinrichtung entstehen, nämlich eine Kita.
Mhm.
Wir haben also auch nicht nur den Bedarf einer zusätzlichen Schulklassen, die wir betreuen müssen, sondern auch Kita-Plätze müssen geschaffen werden. Und da ist, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, eine zwei- oder dreigruppige Kita in Planung zumindest, also zumindest angedacht, da ist noch nichts wirklich konkret geplant, aber das soll später auf der Fläche dann wieder entstehen.
Die kostet dann auch wieder mehr Geld für die Stadt.
Ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein, was die kostet. Ich habe ja vor kurzem bei MBN gelernt, dass man Kitas auch für relativ, ich sag mal, schmales Geld ist Quatsch, wenn man von Millionen spricht, aber für unter 3 Millionen bauen kann. Ja. Ne? Also da hätte ich ja noch Hoffnung, dass der Rat mal auf die Idee kommt, in der eigenen Stadt mal zu schauen, was wir für Unternehmen haben und auf die Idee kommt, vielleicht bauen wir mal nicht nur Goldkante, sondern das, was man braucht.
Ja, am Ende des Tages, was ich jetzt wieder mitnehme als Otto Normalverbraucher, ist es, wir haben eine Kita, die dort heute sitzt, wir haben bauen eine neue Grundschule, allerdings ohne Kita, nutzen jetzt dort die Fläche zusätzlich für eine Kita und müssen nach Abriss der Michaelisschule, ist die Sporthalle auch damit gemeint?
Nein, die Sporthalle bleibt.
Die Sporthalle bleibt, ne?
Also die Sporthalle steht ja jetzt, wenn man von der Graf-Stauffenberg-Straße aus schaut, quasi hinter der Schule und zukünftig steht sie sozusagen praktisch vor der Schule und dahinter kommt dann die Schule.
Okay. Und dann müssten wieder Gelder in die Hand genommen werden. Was kostet denn der Abriss dieser ganzen Geschichte?
Ich kann mir das
ja vorstellen. Ich meine, ich weiß ja auch, das ist ja irgendwo in den 70er gebaut worden, das Gebäude. Oder
ja, fast mich erwischt. Also ich habe
Ende der 60er und was ich dann immer so im Kopf habe, so ganz dunkel bei solchen Abrissarbeiten, da wurde ein Material verarbeitet. Ich denke, Asbest heißt das Ganze, ja. Und wenn man das natürlich aufreißt, dann hat man Entsorgungsprobleme und das ist nicht billig.
Also der Abriss des Bestands des bisherigen Gebäudes ist nicht Teil des Neubauprojektes Michaelisschule. Das heißt, das sind Kosten, die später noch dazukommen. Die sind jetzt auch nicht Teil der primären Planung, sondern das sind Dinge, die dann hinten daran angeschlossen kommen. Du hast mich aber erwischt, ich habe die Zahl nicht sicher im Kopf. Ich meine, das ist aber jetzt eine Vermutung, ich will es gerne später mal für eine andere Folge raussuchen und dann nochmal korrigieren, wenn es nicht gar nicht stimmt. Da lagen so Kosten zwischen 350.000 und 600.000 Euro für den Abriss und die Entsorgung und für quasi die Baugrundvorbereitung für dann einen Neubau. Gucke ich aber gerne nochmal nach.
Ja, gut, aber ich meine, man muss ja immer sehen, dass was jetzt momentan passiert, das muss man immer im Kopf behalten. Es gibt ja auch Folgekosten, es gibt einen alten Bestand und der alte Bestand, da muss ja irgendwas mit passieren, weil das hat also ja einen Grund, warum er nicht saniert worden ist. Ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gab eigentlich keinen guten Grund. Wie gesagt, das Gutachten damals hat ergeben, die Sanierung wäre für die Stadt wirtschaftlicher und sie ist realistisch abzubilden, sie wäre machbar gewesen.
Ja gut, die Frage ist ja das, was du jetzt gerade erklärt hast und ich glaube, das sollte man auch nochmal ganz klar rausstellen. Wir sind Gottes Willen nicht gegen Grundschule, wir sind aber nur für eine Instandhaltung oder Neubau einer Grundschule, die wir als Georgs-Marien-Hütte mit höchstmöglichem Standard für Georgs-Marien-Hütte uns auch leisten können. Ansonsten müssten wir nach innovativen Lösungen suchen und also, nicht.
Wie ich es gesagt habe, wir haben nicht nur Kinder in Ösede, wir haben auch Kinder in Holzhausen,
genau.
Im Kloster Ösede.
Und das müssen wir sicherstellen als Stadt Georgs-Marien-Hütte. Und ich denke mal, das ist einer von den wichtigen Dingen, die wir heute
Ja, wir sind in der Zeit ganz schön raus.
Die wir heute mitnehmen sollen.
Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ihr habt das auch gemerkt, das ist ein Thema, das geht mir zu Herzen. Das hat mich jetzt 5 Jahre lang im Rat auch wirklich die meisten Nerven und graue Haare gekostet, weil ich das nicht verstehe. Das ist unlogisch, was wir da gemacht haben, was der Rat da entschieden hat. Und Frank hatte mich im Vorgespräch mal gefragt, ja, wie viel trifft denn da jetzt Schuld auch den Planer oder die Verwaltung oder so? Da muss man wirklich mal sagen, fast gar nicht. Also vernachlässigbar gering. Das war schon eine Fehlentscheidung. Das ist eine Fehlleistung des Rates gewesen. Und das darf auch so benannt. Und es tut mir auch leid, dass ich euch mit Zahlen mal quälen musste. Aber wer das mal nachlesen will, ich habe das Ganze tatsächlich vor fast einem Dreivierteljahr schon mal. Und ich halte das immer aktuell mit den Updates auf unserer Homepage gesetzt. Schaut da bitte gerne mal rein unter www.gfgmh.de. Da findet ihr unter dem Blog einen Artikel zur Michaelisschule. Da sind diese ganzen Bauphasen und Planungsphasen auch die Punkte, wo wir falsch abgebogen sind, mal noch im Detail beschrieben. Und wenn da noch Fragen zu sind, auch gerne mal an uns, schickt da über unsere Kontaktdaten oder was gerne noch Fragen nach. Wir können das noch später noch aufklären. Aber ihr habt es gemerkt, ist ein Herzensthema. Da kann ich auch nicht ruhig bleiben bei so einem Thema. Das hat uns wirklich maßgeblich beschäftigt. Und ich hoffe einfach, dass das auch ein Signal an die anderen Fraktionen im Rat ist, da zukünftig einfach mal mit etwas mehr Sorgfalt und etwas mehr Vorbereitung in solche Entscheidungen zu gehen.
Ich glaube, Martin, das war sehr wichtig. Aber die Frage, die Sache, die ja noch dahinter steht, ist, müssen wir sorgsamer mit unseren verfügbaren Geldern umgehen. Wir müssen nicht nur zwangsläufig, sondern auch, das gehört sich einfach in puncto Zukunft von Georgs Marienhütte.
Ja, aber sagen wir das, Gott sei Dank zwangsläufig. Weil wenn es nicht so wäre, hätte ich Sorge, dass man nicht erkannt hat, wir müssen sorgsam mit Geld umgehen.
Wir müssen natürlich auch an der Stelle, und das muss man auch ganz klar sagen, wir sind auch dafür, dass wir vielen Stellen, dass wir uns besser aufstellen, und wir wissen, dass wir da investieren müssen. Nur wir müssen halt auch dem Rechenschaft tragen, dass wir uns jetzt langfristig mit einer Verschuldung für die eine Schule gebunden haben. Und wir müssen aus dieser vielleicht Fehlentwicklung müssen wir zukünftig auch sehen, dass wir daraus unsere Lehren ziehen und entsprechend uns besser zu verhalten. Weil, um ganz ehrlich zu sein, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt müssen wir uns an der Stelle überlegen, was wir zukünftig machen und wie wir damit umgehen.
Das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Wir sind zeitlich heute echt mal außer Reihe, fand ich aber wichtig. Und wir machen noch eine zweite Folge, die machen wir nächste Woche, da könnt ihr reinhören. Da geht es um ähnliche Themen, aber andere Projekte. Wir haben auch noch einen Rehlberg, wir haben eine alte Wanne. Wir haben, wie gesagt, auch die Graf-Ludolf-Schule noch als Thema. Das passt alles gar nicht in eine Folge. Reichen wir euch in der nächsten oder anderen Folge nochmal nach. Und ja, danke für heute, für eure Geduld und für die Zeit. Empfehlt uns weiter.
Ja, vielen Dank.
Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Und bis nächste Woche.
GF Gerede, der Podcast für Georgs Marienhütte.